D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Alternative Begleitung, wie das Dschungelcamp dank Trash-TV-Kommentaren im Netz erträglich wird.
Alternative Ableger, wie RTL 2 mit RTL 2U am Fernsehen der Zukunft arbeitet.
Alternative Fakten, welche Rolle Sprache in der Fake-News-Debatte spielt.
Das sind unsere Themen heute in dieser einen Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Christoph Käse. Der Springer-Manager und Außenminister des Konzerns sieht im 21. Jahrhundert das Zeitalter der Kuratierung. In einem Interview mit Porsche Consulting sagte Käse dazu, Zitat, die Digitalisierung wird die Fähigkeit des Menschen, Gutes von Schlechtem und Schönes von Hässlichem zu unterscheiden, nicht abschaffen, sondern hervorkitzeln.
Die zweite Meinung
wird heute von Herrn Pähler kuratiert.
Ich mag diesen Digitaloptimismus von Christoph Käse, ja, aber geht es tatsächlich um unsere Fähigkeit, jetzt Gutes von Bösem und Schönes von Hässlichem zu unterscheiden? Ich glaube nicht. Vielmehr habe ich so den Eindruck, dass sich in unserem Zeitalter gerade so elementare Kategorien verschieben. Also was vor wenigen Jahren noch als undenkbar, verpönt, politisch inkorrekt oder gar böse galt, das wird mehr und mehr salonfähig und massenkompatibel. Donald Trump ist für mich das beste Beispiel dafür. Ich fürchte, den einen gesellschaftlichen Konsens, den wird es sowieso nie mehr geben. Stattdessen müssen wir uns an die Koexistenz alternativer Wertesysteme gewöhnen. In einer Welt, in der die Unterscheidung von Gut und Böse theoretisch vielleicht noch möglich ist, de facto aber keine Rolle mehr spielt, weil ohnehin jeder für sich selbst definiert, was richtig und was falsch ist.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das feuilletonistische Medienmagazin?
Nein! Nein, Daniel.
Was,
das ist nicht
Herr
dein Ernst, oder? Jedes Mal, wenn du so ankommst, dann willst du wieder über das Dschungelcamp reden.
Ja, Herr Pähler, ist das nicht toll? Bis Samstag läuft noch die aktuelle Staffel, dann das große Finale und ich liebe ja diese Fernsehtradition. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Bei RTL polarisiert in diesem Jahr natürlich auch noch ordentlich. Weißt du, wievielte Runde das ist, Herr Pähler?
Also ich hasse es, ja, sag ich mal direkt vorweg, aber lass mal eben rechnen. Daniel Hartwig ist jetzt ja, glaube ich, schon, er ist noch nicht ganz so lange dabei, wie Dirk Bach das war, aber auch schon ein paar Jährchen. Ich würde zweistellig irgendwie auf jeden Fall.
Ja?
10?
11. Gut, Herr Pähler.
Ja, guck mal.
Ich finde ja, am besten sind ja immer die Gespräche mit Freunden und Kollegen, wenn das Gespräch dann auch sich irgendwie aufs Dschungelcamp gelenkt wird. Die gesellschaftliche Akzeptanz oder die akzeptierte Reaktion dieses Jahr ist ja ein bisschen anders wie im letzten Jahr und im Jahr davor. Das ist ja, ändert sich immer so ein bisschen. Was glaubst du, welche Reaktionen sind dieses Jahr gesellschaftlich akzeptiert, Herr Pähler?
Also ich glaube, theoretisch ist, glaube ich, alles möglich an Reaktionen. Aber ich glaube, wenn man irgendwie eine Spur Hass dabei hat auf die Kandidaten, ist das, glaube ich, ganz gut, oder? Und man kann auf jeden Fall auch sich Pappkartons über den Kopf stülpen und Selfies davon posten. Das geht auch.
Ach, Herr Pähler. Jetzt, das ist, also ich war überrascht. Letztens hat jemand zu mir, als ich sagte, ich gucke das gerne dieses Jahr. Endlich mal, dass ich das so zugeben darf. Das fand ich irgendwie schön.
Meinst du? Das ist jetzt, dann ist es ja auch nicht mehr polarisierend und verpönt, es zu gucken.
Aber man versteckt es
noch ein bisschen. Aufregend tut sich, glaube ich, aber keiner mehr drüber.
Ich habe einen neuen Lieblingspodcast, der begleitet einen Trend, der mir eigentlich auch besonders jetzt im Netz aufgefallen ist, Herr Pähler. Hör mal rein.
Herzlich willkommen zum Trash-TV-Talk.
Hallo liebe Haupttwitterer und Twitterinnen.
Und Teiljuroren. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Trash-TV-Talk 33 live. Ja. 0 Uhr, was haben wir? 0 Uhr 12. Schön, dass ihr alle da seid.
Tja, Trash-TV-Talk mit Anredo und Franzi. Wenn der Dschungel läuft, gibt's dann ist mir aufgefallen auf Twitter, nur Dschungel-Hashtags, weil einfach da eine ganze Szene nicht nur dieses Format feiert, kommentiert, belästert. Das ist ja auch nicht nur bei dem Dschungelcamp zu sehen, sondern auch bei anderen Trash-TV-Formaten. Und über diese Faszination im Netz sich darüber auszutauschen, ich möchte schon sagen, es ist beim Dschungelcamp fast ein Volkssport. Und darüber reden wir jetzt mit der Stimme, die wir gerade gehört haben, mit Anredo. Er ist Mitgründer vom Trash-TV. TV Talk Podcast gibt es seit 2015 und jetzt live bei D-Radio Wissen. Hallo Anredo. Boah, jetzt ist uns, glaube ich, die Skype-Leitung gerade zusammengeknallt. Ich würde sagen, wir klingeln nochmal durch. Das kriegen wir hin.
Oh, das klingt gut eigentlich, oder? Das klingelt schon. Wir können auch nur die ganze Zeit die Sendung das Klingeln spielen.
Es ist wahrscheinlich, dass ja auch in Australien ist, dass die Leitung immer zusammen
blickt. Ach so, stimmt,
ich weiß es nicht. Hallo Anredo.
Hallo, müsstest du mich hören? Geht's? Hallo?
Wir hören dich wunderbar. Du bist jetzt aber nicht im Dschungel, oder? Warum ist die Leitung so wickelig?
Nein, ich weiß es nicht. Eben hat es funktioniert. Ich habe die Musik gehört, wunderschön. Ja. Und als du angefangen hast zu reden, warst du direkt weg. Keine Ahnung, aber jetzt höre ich euch beide wunderbar.
Gründe haben.
Du, dieses Interview ist so ein bisschen jetzt deine persönliche Dschungelprüfung. Wenn du abbrechen musst, weißt du ja, welchen Satz du nachher rufen musst. Was findest du besser, das Dschungelcamp oder die Kommentare dazu bei Twitter und Co.?
Oh, das ist ja eine fiese Frage. Naja, letztlich ist beides für mich wichtig. Also ich habe an beiden Sachen in der Kombination sehr viel Spaß. Also ich könnte nicht ohne das eine und nicht ohne das andere. Gut, aber ohne Dschungel würde es diese Kommentare nicht geben. Insofern ist dann, glaube ich, der Dschungel doch wichtiger. Und den Dschungel gibt es ja auch schon ein bisschen länger als diesen Hype um Twitter, Facebook und so. Also ohne Dschungel kein Second Scream, also Dschungel.
Also als alter Ostwestfale bin ich ja hier eher so der Skeptiker bei solchen Themen. Frag mich, egal ob Dschungel selbst oder das Twittern darüber, warum tut man sich das freiwillig an?
Weil es Spaß macht.
Und was genau macht daran Spaß?
Also es ist eine Sendung, in die man wunderbar einfach einsteigen kann. Also man braucht keinerlei Vorkenntnisse, man braucht nicht die Regeln zu kennen, die ja ohnehin nicht sehr komplex sind. Man kann direkt loslegen und man hat dann tatsächlich, wenn man regelmäßig dabei ist, regelmäßig auch twittert, so ein virtuelles Wohnzimmer, sage ich mal, wo dann tatsächlich jeden Abend wieder dieselben Leute mit dir dabei sind. Man entwickelt selbst seine Running Gags, man weiß, was die Leute lesen wollen, was Spaß macht. Und es ist ein richtiges Ritual am Abend, das einfach Spaß macht. Die Unterhaltung steht da wirklich im Vordergrund.
Ich finde es interessant, so dieses Tatort-Twittern, so das kennt man ja so ein bisschen darüber hinaus. Sind das so die gleichen Leute, die so Trash-TV begleiten? Oder ist das dann doch ein bisschen eine andere Community? Wie beobachtest du das?
Teilweise. Also ich schaue auch öfters selbst mal den Tatort, relativ selten, und twitter dann aber auch immer dazu. Da ist dann wiederum der Unterschied, dass das ist ein bisschen...
Ah. Entweder überlegt er jetzt gerade, was er sagen soll, oder er sagt nichts. Oder die Leitung ist weg.
Ja, oder er bricht gerade die Prüfung hier, die Dschungelprüfung hier ab. Ja. Ich würde sagen, ich baue nochmal die Verbindung auf. Ja, wir sind ja ganz entspannt heute.
Das Schöne ist, im Podcast, dann schneiden wir das alles so elegant. Dass das
aber
so,
das ist ja Live-Radio.
Hier ist Live-Radio, das
ja,
ist
das
so.
Ist live. Ja, das ist Live-Radio. Da kann man das nicht rausschneiden. Mensch. So, wir sind wieder da. Ich habe keine kurze Werbeunterbrechung.
Mensch, weiß gar nicht, was hier los ist. So schön in Rage geredet. Also beim Dschungel wirkt das alles sehr trivial so auf den ersten Blick. Aber die Diskussionen, die entstehen dann halt im Anschluss daran, sei es jetzt im Netz oder zu Hause oder wo auch immer drüber geredet wird. Und da unterscheidet sich das schon von Serien oder von fiktionalen Produktionen. Das glaube ich schon.
Kann man sagen, ist Dschungelcamp die Königsdisziplin? Oder in Trash-TV-Formaten?
Inwiefern? Ach so, ja, doch, das würde ich schon sagen, ja. Also bei den Trash-Produktionen ist es definitiv, bei mir persönlich zumindest, die Nummer eins. Auch wenn man es nach den Zuschauerzahlen herleitet, dann ist es auch ganz klar, das Dschungelcamp mit großem Abstand. Ja, es ist einfach die größte Aufmerksamkeit, die dafür da ist. Und da können die anderen Formate, sei es Promi Big Brother, was ja auch jetzt seit ein paar Jahren läuft, die können da nicht so richtig mithalten. Inhaltlich teilweise eigentlich schon, aber es herrscht halt nicht dieser Ausnahmezustand, den es jetzt in diesen zwei Wochen im Januar immer gibt.
Wie ist das denn eigentlich, wenn du jetzt mal diesen Jahrgang vergleichst mit den 10 Jahrgängen zuvor? Wie gut ist der diesjährige Jahrgang?
Ich finde es auf jeden Fall unterhaltsam, auf jeden Fall gut, so gut, dass ich jeden Tag dabei bin. Das würde, glaube ich, aber auch katastrophal sein, wenn es einmal so weit kommt, dass ich sage, ich schaue es nicht mehr. Also dazu müsste wirklich schon gähnende Langeweile herrschen. Das wurde ja der Sendung, ich glaube, vor 2 Jahren mal vorgeworfen, wo alles ein bisschen im Schatten der vorherigen Staffel stand, die sehr, sehr gut war und auch alle Rekorde gebrochen hat. In diesem Jahr, ich finde es minimal schwächer als im Vorjahr, aber es ist immer noch einfach eine schöne Sendung, die unglaublich viel Spaß macht zum Zuschauen, zum Mitwittern, zum Lästern, und es ist halt jedes Jahr was anderes. Es misst sich natürlich immer an den Vorjahren, ganz klar, aber es ist immer schwer vergleichbar.
Dschungelcamp ist ja auch so ein bisschen jetzt so der Auftakt zur neuen Trash-TV-Saison. Gibt es einen Geheimtipp, auf den du dich jetzt total freust und den man auf keinen Fall verpassen sollte? Der vielleicht sogar auch besser ist als sein Ruf?
Besser als der Ruf. Schwer zu sagen. Also der Januar, der ist tatsächlich so der große Trash-Monat, das sage ich immer, weil da viele Formate anfangen. Auch DSDS, normalerweise fängt der Bachelor im Januar an, der fängt jetzt nächste Woche an, dann im Februar. Der ist ja schon lange kein Geheimtipp mehr. Germany's Next Topmodel natürlich auch in 2 Wochen dann. Das ist vielleicht schon so ein bisschen ein Geheimtipp. Letztes Jahr sehr stark gewesen, wo ja auch der Honey, der jetzt im Dschungelcamp war, muss man ja schon sagen, durch bekannt wurde. Das hat ordentlich zugelegt, und ja, ein Geheimtipp Nee, habe ich jetzt eigentlich nicht. Es sind meistens tatsächlich die Sachen, die auch bekannter sind.
Wird Hanni auch am Samstag gewinnen?
Nee, Hanni ist doch schon raus.
Wer gewinnt denn dann? Das ist ja die Frage aller Fragen.
Ah, das ist sehr schwer zu sagen. Also, natürlich ist es egal. Also der Weg ist das Ziel. Wichtig ist natürlich, dass ich 2 Wochen unterhalten werde jeden Abend, dass ich Spaß daran habe, dass ich mich aufregen kann, dass ich einfach alle möglichen Emotionen durchleben kann. Wer die Krone kriegt, das ist natürlich, ist für Wikipedia vielleicht ganz schön, weil es irgendwo da steht. Nächstes Jahr weiß es keiner mehr. Die Gewinner sind oft die anderen. Die Gewinner sind ganz oft diejenigen, die die polarisieren, die dann aber einfach vorm Finale dann zu viele Hater, wie man so schön sagt, hat oder dann hat es nicht mehr ganz gereicht. Das sind oft die, die in Erinnerung bleiben, die einfach am Ende nicht die Krone kriegen. Also es ist wirklich nicht so wichtig am Ende.
André, wir nominieren dich jetzt. Du fliegst leider raus aus der Show. Hat niemand für dich angerufen.
Schade.
Wenn es nachher um 22.15 Uhr dann losgeht mit dem Dschungel, dann findet ihr seine Tweets unter @anredo und über die Hashtags, die ihr bei ihm findet, da gelangt ihr dann natürlich auch zu den ganzen anderen Trash-TV-Kommentaren.
Und auch einen Link zu seinem Podcast, dem Trash-TV-Podcast, den wir euch auch schon empfehlen möchten, gibt es an dieser Stelle. Viel Spaß nachher!
Danke euch auch. Ciao!
D-Radio Wissen hier.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das junge Medienmagazin.
Ach, guck mal an.
Ja, dein Podcast-Tipp eben, der war ja schon ganz nett. Mein Tipp, das ist ein Sender, der eigentlich kein Sender ist. Bei dem kann ich zum Beispiel Mr. Carpool Karaoke James Corden mit seiner Late Late Show sehen und die Kardashians. Hier, schau mal.
Und wann folgst du? RTL 2 You, das ist dein neues Fernsehen mit deinen Lieblingsshows. Auf deinem Handy als App. Oder am Computer unter rtl2u.de. Mit RTL 2U läuft dein Programm immer und überall.
Ach was.
Täglich live oder auf Abruf. Einfach dann, wann du willst. Hol dir jetzt die App, klick dich rein auf Facebook oder auf rtl2u.de. Und wann folgst du?
Tja, die Frage ist nicht wann, sondern wo, Herr Pähler?
Gute Frage, denn RTL 2U ist ein Ableger von RTL 2, ein junges Programm, was aber etwas anders macht und im Hintergrund die großen Fragen. Stirbt das TV? Übernimmt Streaming die Herrschaft über die Flimmerkiste? RTL 2 überlässt die eigene Zukunft jedenfalls nicht dem Zufall und der Ableger U, der will alles anders machen und lernen, wie die Zukunft des TV aussehen kann.
Ja, lass uns mal klären, ob diese Taktik am Ende auch aufgeht, denn wenn ich das ja richtig sehe, letztes Frühjahr ging es für RTL 2 U, also da ist das Projekt online gegangen. Das Ganze macht mich auf mich so ein bisschen den Eindruck eines TV-Zukunftslabor.
Ja, richtig, denn irgendwie ein bisschen kannibalisiert RTL 2 sich selbst, verzichtet bewusst auch auf klassische Ausstrahlungswege und setzt bewusst auf Livestreams, aber eben auch auf On-Demand-Abrufe. Und um Erfolg zu haben, da arbeitet der junge Ableger des mittlerweile immerhin schon 23 Jahre alten Privatsenders RTL 2 mit YouTube-Stars und Streaming-Größen wie Rocket Beans TV zusammen. Und einen Blick hinter die Kulissen bekommen wir jetzt von Christian Nienaber. Er ist Bereichsleiter Digital bei RTL 2 und jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend.
Hallo Daniel, hallo Herr Pähler.
Du hast ja mal einen Spruch aus Großbritannien zitiert, der lautet, dass TV stirbt nicht, es bekommt Babys. Wie passt das zu RTL 2 U?
Naja, es ist ja im Endeffekt ein kleines Baby, weil wir dort einen Sender in einer Art Sender laufen haben, der Also eigentlich wirkt wie ein normaler Fernsehsender. Wenn man die App offen hat, dann sieht man ein laufendes Fernsehbild, 24/7. Man kann gleichzeitig Inhalte auf Abruf anschauen. Und doch funktioniert er ganz anders, weil wir wie ihr gerade schon ausgeführt habt, auf die klassischen Ausstrahlungswege verzichten und b, auch was den ganzen Produktionsablauf und die Werbung, als privat finanzierter Sender müssen wir darauf ja auch noch setzen so ein bisschen, anders zuspielt. Das heißt, die Produktionsabläufe sind ganz anders. Wir haben Jugendliche, die die Inhalte selbst produzieren, was für uns auch so eine Art Demokratisierung der Inhalte ist, weil da steht zwar noch RTL 2 vorne dran, aber dann kommen schon die Jugendlichen, die sich selbst dort darstellen und produzieren und wir haben da gar nicht so den Einfluss drauf. Ja, das sind so, deswegen ist es eigentlich ein kleines Baby und genau wie ihr schon richtig gesagt habt, es ist auch so ein bisschen ein Experimentierfeld für uns.
Wie kam es überhaupt dazu, dass RTL 2 gesagt hat, ey, wir müssen noch ein bisschen was für den jüngeren Teil unserer Zuschauer machen und warum ist da kein klassischer TV-Kanal geworden? War das auch eine Kostenfrage?
Nee, das nicht unbedingt. Wir sind ja auf dem klassischen linearen Weg. RTL 2 ist ja ein sehr junger Sender. Wir bedienen vor allen Dingen die 14- bis 29-Jährigen, gerade mit unseren beiden so erfolgreichsten Sendungen in der jungen Zielgruppe Köln 50, 667 und Berlin Tag und Nacht. Und wenn man sich dann mal anschaut, was wir online an Abrufen erzielen, gerade für diese beiden Formate, dann gehören wir im Verhältnis zur linearen Reichweite sicherlich online zu den erfolgreichsten Sendern. Zum Beispiel bei Facebook hat Berlin Tag und Nacht über 3 Millionen Fans. Zum Vergleich, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das absolute Flaggschiff so im Soap-Bereich kommt gerade mal auf 1,6 Millionen, ungefähr 1,7 Millionen Fans.
Wenn wir jetzt nochmal auf RTL 2 U schauen, mit welchen Punkten in eurem Konzept wollt ihr jetzt gezielt junge Zuschauer ansprechen? Und was sind auch so die Punkte, wo ihr schaut, wie das Fernsehen der Zukunft so überhaupt aussieht, wie es sich entwickelt?
Naja, zum einen haben wir gesagt, wir wollen mal bewusst schauen, wie Jugendliche, wenn sie sich denn selbst produzieren, also in diesem Selfie-Style, wie wir das genannt haben, und wir fusionieren das Ganze so ein bisschen mit klassischen Produktionsmethoden. Das heißt, wir haben bei Munich zum Beispiel junge Frauen in einer WG wohnen, die sich selbst filmen. Jetzt kommt man natürlich schnell auf die Idee, ah, ist RTL 2, dann bringen die das bestimmt so im Big Brother-Style und haben da Kameras in jeder Ecke hängen. Nee, das gar nicht, sondern wir haben einfach nur die Wohnung angemietet und haben denen gesagt, habt ihr Lust dort einzuziehen, ihr produziert euch selbst. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite klassische Abläufe wie im linearen TV, also eine Sendung von netto ungefähr 45 Minuten. Auf der anderen Seite aber gedreht in dem Stil, wie wir ihn von YouTube oder Instagram Stories kennen. Und da wollen wir so ein bisschen natürlich, wir können keine Konkurrenz zu YouTube sein, weil YouTube wird immer viel, viel größer sein, immer viel, viel mehr anbieten. Aber doch irgendwie eine andere Art von Inhalt. Bei uns sieht man eben nicht nur einen Ausschnitt, sondern so das ganze Leben der Jugendstars. So, das ist das Ziel.
Glaubst du, es gibt auch Punkte, die das später mal das erwachsene RTL 2-Programm langfristig lernen kann?
Ja, das ist möglich. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, wir haben ja auch was, so nicht nur die Produktionsart angeht, sondern auch die Zuspielung von der allseits beliebten Werbung. Da gehen wir ja auch einen anderen Weg, weil wir bei RTL 2U, das ist jetzt eher ein technisches Thema, die Werbung, die in den Werbeinseln kommt, die bei jedem an der gleichen Stelle sind und auch überall gleich lang sind, trotzdem vom Ad-Server zuspielen. Das heißt, die kommen nicht über eine Disposition eingespielt wie beim klassischen TV. Und das ist sicherlich etwas, was in Zukunft in normalen, in Anführungsstrichen normalen Fernsehen sicherlich auch mehr der Fall sein wird. Das heißt, auf den Nutzer zugeschnittene Werbung, das ist sicherlich jetzt nicht so spektakulär in Bezug auf den Inhalt, aber das ist so zum Beispiel ein Aspekt, der sicherlich in der Zukunft irgendwann auch im linearen TV, im klassischen normal sein wird. Mhm. Bei den inhaltlichen Themen, klar, wir schauen uns natürlich an. Also ich glaube, das ist eher so ein Evolutionsprozess. Ihr hattet es ja gerade schon im ersten Teil der Sendung über Ich bin ein Star, holt mich hier raus, und da fiel auch kurz das Stichwort Deutschland sucht den Superstar. Wenn man da mal in alte Staffeln reinschaut, da waren gerade die Einspieler immer sehr aufwendig mit Teams gedreht vor Ort. Das heißt, die Kandidaten, wenn die sich vorgestellt haben, heute schon stellen die sich meistens einfach selbst vom iPhone oder vom Android-Phone gedreht, einfach im Selfie-Style vor. Da sieht man, dass diese Methoden jetzt auch schon in großer Reichweite sozusagen stattfinden.
Und ich glaube, es hat auch was mit sich verändernden Sehgewohnheiten zu tun.
Absolut,
oder?
Klar. Ja, also wir haben ja bei uns eine Kombination. RTL 2 ist ja gar nicht nur lineares TV. Man kann jederzeit auch alle Sendungen sofort auf Abruf schauen, zurückspringen in den Sendungen und so. Und das war auch ein Ziel, um mal zu schauen, wie wird das denn eigentlich genutzt? Wie sind denn die Sprünge vom Linearen ins Nonlineare?
Ich möchte mal ganz kurz bei den Sehgewohnheiten bleiben. Das fällt auch mal losgelöst von eurem Programm. Ich habe nämlich eine interessante Beobachtung bei Snapchat gemacht, als ich mal sehr, sehr, sehr viel Snapchat geguckt habe, so jeden Abend, so habe ich festgestellt, als ich dann am nächsten Tag bei YouTube mir ein Video angeguckt habe, habe ich mich total gelangweilt, weil ich mich nicht von Szene zu Szene snappen konnte. Ich musste mir ein 3 Minuten YouTube-Video am Stück anschauen, ohne mich da drin zu bewegen. Dann dachte ich so, wenn mir das jetzt schon so geht, dann wird ja ein ganz anderes Sehverhalten dann auf einmal antrainiert, und was das dann mal fürs klassische Online-Video bedeutet.
Ja, absolut, da bin ich komplett bei dir. Man sieht es, egal ob man Snapchat, Instagram Stories oder auch Apps wie Musical.ly nutzt, die Jugendlichen schauen genau wie wir etwas Älteren, oder ich etwas Älterer, sicherlich immer noch genauso, vielleicht 30, 35, 40 Minuten am Tag Videos. Nur, dass die eben, wenn man sich auch die Musical.ly-App, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mal anschaut, dann schaust du 5 Sekunden, 10 Sekunden, swipe, swipe, swipe. Es ist total irre.
Herr Pellers auf der Plattform Influencer.
Ja. Okay.
Was habt ihr denn über die Mediennutzung der jungen Zielgruppe gelernt? Weil ich meine, das kennt ihr ja schon bei euch aus dem TV-Programm, aber ich weiß nicht, ob ihr euch angeschaut habt, geschaut habt, was sie denn auch online machen. Vieles weiß man ja, so mobile Nutzung, mhm, Wunsch nach On-Demand, aber gab es da auch so Punkte, die euch überrascht haben?
Ja, unter anderem, dass das lineare Signal, also der klassische Weg, so doch noch sehr viel genutzt wird, wenn der Inhalt stimmt. Also ihr habt vollkommen recht, die Inhalte werden immer sehr schnell konsumiert. Bei uns ist das eher anders. Wenn man eine Sendung wie Munich oder Daily Cologne schaut, dann ist das eher wie im klassischen TV eine lange laufende Sendung. Und da war ich echt total überrascht, dass der Anteil der linearen Nutzung relativ hoch ist. Du hast gerade gesagt, ja, mobile Nutzung steht im Vordergrund. Das auch absolut. Wir sehen, dass bei uns so von den Abrufen und von den Nutzungszahlen 70% über mobile Endgeräte zu uns kommen. Aber offensichtlich nutzen viele Jugendliche das Handy dann doch eher zu Hause, das Smartphone, wenn sie im WLAN sind, und schauen dann tatsächlich auch echt lang. Also eine Session, also jemand, der die App öffnet, ist im Schnitt so um die 30 Minuten dabei. Und das hat mich total überrascht. Und dann noch dazu, dass so um die 35% aller unserer Abrufe aus dem linearen Stream kommen. Aber das ist auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen erklärbar, weil wir natürlich so mit Ivana Santa Cruz oder mit Dilara sehr bekannte Instagramerinnen bei uns im Programm haben. Und wenn die natürlich mit über 1 Million Follower aufrufen, hey, schalt jetzt ein, ich bin jetzt gleich zu sehen, dann kommen doch echt eine ganze Menge rüber und bleiben dann auch dran. Und das ist natürlich cool für uns. So verbinden wir, das war ja auch so ein Ursprungsziel von uns, dass wir gesagt haben, wir möchten eine Brücke schlagen zwischen klassischem TV und der so Generation YouTube. Weil es ist ja nicht nur YouTube, es ist ja mittlerweile auch eben Facebook-Video und Instagram-Stories und Snapchat-Stories und, ne?
In dem Zusammenhang vielleicht auch, was ich interessant finde, ihr setzt ja eben auch nicht nur auf bekannte TV-Marken oder kauft Formate aus den USA ein. Ihr setzt ja eben auch auf Online-Größen, auf YouTube-Stars oder auch die Streamer von Rocket Beans TV. Warum sind diese Kooperationen so wichtig für euch?
Bei Rocket Beans, wobei man da jetzt dazu sagen muss, das war von uns eher so eine Art Experiment. Wir wollten mit Arnos Team, also mit den Bohnen, haben wir bis Ende des Jahres zusammengearbeitet. Das haben wir dann auslaufen lassen. Hintergrund ist aber nicht, dass wir unzufrieden waren. Das war total super mit den Jungs und ich würde es auch jederzeit wieder machen. Das Hintergrund ist da eher gewesen, dass wir festgestellt haben, dass die Nutzung von weiblichen Zuschauern halt exponentiell höher lag. Und deshalb haben wir gesagt, naja, dann gehen wir in 2017 eher rein und fokussieren nochmal mehr auf weibliche Inhalte. Deshalb haben wir zum Beispiel Berlin, unsere dritte WG, dann gelauncht. Bei den Rocket Beans war aber tatsächlich auch ein Grund, das sage ich ganz ehrlich, RTL 2 ist im klassischen TV eher bekannt eben für Berlin Tag und Nacht und für auch Inhalte wie Frauentausch, was bei auch gerade Frauentausch bei etwas älteren Zuschauern super ankommt, aber bei der jungen Zielgruppe natürlich auch durchaus kritisch betrachtet wird. Muss man ja nur auf YouTube schauen, so die Kommentare, die da unseren Videos zu Hilf mir Frauentausch oder anderen Sendungen zu finden sind. Und da haben wir gesagt, klar, wenn wir mit den Rocket Beans zusammenarbeiten, das gibt uns auch eine gewisse Kredibilität. Das zeigt nämlich den jugendlichen Zuschauern, dass wir sie verstehen. Ganz einfach, weil wir Inhalte dazu nehmen, die sie interessieren und nicht, weil wir glauben, wir setzen ihnen irgendwas vor. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auf Augenhöhe agiert und auch damit einfach praktisch einfach mal zeigt, wir wissen, was ihr wollt.
Solche Kooperationen denn eigentlich, auch wenn die sich jetzt mal auch noch verschieben und auch vielleicht mal auslaufen, aber grundsätzlich ist sowas schwer hinzubekommen, weil die Frage ist ja auch, was hat die andere Seite eigentlich quasi von so einer Kooperation mit RTL 2U?
Also ihr meint jetzt die Rocket Beans zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja.
Ja, also die Rocket Beans, für die war das natürlich einfach nochmal neue Zielgruppen erreichen. Die waren zu der Zeit, als wir die Kooperation gestartet haben, nur in Anführungsstrichen auf Twitch aktiv. Eine sicherlich große, aber doch sehr auf Gaming fokussierte Plattform. Und natürlich hat Rocket Beans auch ein Interesse, neue Zuschauer zu finden, die vielleicht gar nicht so den Fokus auf Gaming liegen haben, sondern einfach auf Entertainment. Und dementsprechend haben wir gesagt, das ist eine Win-Win-Situation. Wir bekommen gute Inhalte und ihr bekommt neue User. Und das ist eigentlich auch ganz gut aufgegangen. Aber wie gesagt, die weiblichen Nutzer haben es dann natürlich eher nicht geschaut. Was heißt natürlich, aber es gibt anscheinend tendenziell weniger weibliche Gamerinnen, die sich für die Inhalte interessiert haben. Und ja.
Also ich würde gerne mal so auf eure Altersdefinition schauen, die finde ich nämlich ganz interessant, 14 bis 29. Mhm. Wir haben auch schon verschiedene andere junge Formate natürlich hier in Was mit mir immer angeschaut. Und da muss ich sagen, das mit 14 und 29, das ist ja ein himmelweiter Unterschied, auch was man so selbst erwartet. Wie geht ihr damit um? Reicht es einfach zu unterschiedlichen Zeiten dann im linearen Stream unterschiedliche Programme zu haben? Oder was, Was habt ihr euch dafür Gedanken gemacht?
Ja, sowohl als auch. Also zum einen, du hast vollkommen recht, Florian Hager, der ja Funk leitet, der hat es im Interview so schön gesagt, wir bedienen da eigentlich gleich mehrere Zielgruppen auf einmal. Das ist gar nicht eine. Für uns als werbefinanzierter Sender ist 1429 einfach eine Kenngröße im Markt. Aber klar, inhaltlich betrachtet sind das ganz verschiedene Zielgruppen, weil ein 14-Jähriger eher wenig mit einem 29-Jährigen gemein hat. Es gibt so Formate, die einfach die gesamte Range ansprechen, wie zum Beispiel Keeping Up with the Kardashians. Da geht es sogar noch weiter, da geht es eher rein bis zu 35, 40 Jahren hoch, wenn wir da auf die Nutzung schauen. Aber klar,
Herr Fähler, ne?
Ja. Ja. Bin ich wieder drin.
Ja, also da ist es tatsächlich so, das ist einfach so ein Massenphänomen und das ist ja genau wie das Thema, was ihr vorher hattet, ich bin ein Star, holt mich hier raus, das kommt einfach, das hat diese ultimative Größe, weil es einfach alle Altersgruppen anspricht und auch alle Bildungsschichten, das ist einfach und auf der anderen Seite, ja klar, wir haben natürlich auch Inhalte, da wird kein 29-Jähriger davor sitzen, das ist völlig klar. Ja.
Du hast jetzt gerade Florian Hager gesagt, was du zum jungen Angebot von ARD und ZDF sagst, von Funk, da sind wir sehr gespannt dran. Und was ihr auch schon im Betrieb in den ersten Monaten jetzt dann auch tatsächlich gelernt habt, einen kurzen Einblick haben wir schon bekommen, aber ich glaube, das vertiefen wir dann gleich nochmal hier bei uns. RTL 2 U ist unser Thema heute Abend.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das neugierige Medienmagazin. Wir reden weiter über RTL 2 U, dem jungen Digitalableger.
RTL 2 Digitalstratege Christian Nienaber hat uns gerade schon das Konzept und die Idee dahinter erklärt. Christian, jetzt läuft ja der Ableger schon ein paar Monate. Lass uns doch mal so ein erstes Fazit ziehen. Also was klappt gut und was klappt auch nicht gut?
Ja, vor der schönen Musik habe ich gerade schon erzählt. Wir haben festgestellt, dass so im Laufe der ersten Monate, am 31.05. haben wir losgelegt, dass so über den Sommer hinweg, da war natürlich erstmal sehr viel Neugierde da und da liefen auch viele Gaming-Inhalte sehr gut. Und dann so im Laufe des Herbstes haben wir dann gemerkt, naja, es geht dann doch eher in Richtung der WGs, also Munich. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir dann noch als zweiten ja, WG-ähnlichen Inhalten University am Start. University war eine Sendung, die wir auch aus Köln produziert haben und bei der wir so eine Art edukativen Ansatz gewählt hatten. Wir hatten gedacht, das wäre total interessant für junge Zuschauer zu sehen, wie mehr oder weniger bekannte YouTuber, unter anderem sehr bekannte wie Jaron Coruno, eigentlich so ihre Videos produzieren und was sie besser machen wollen und wo sie dann, also die weniger bekannten von den mehr schon größeren Bekanntheitsgrad ausgestatteten YouTubern was lernen können. Und da zum Beispiel war ich sehr überrascht, das hat gar nicht funktioniert. Also es scheint so zu sein, dass die jungen Zuschauer gerne unterhalten werden wollen, aber zu lernen, wie man eigentlich ein Video schneidet, das ist dann doch, glaube ich, eher was für die Volkshochschule oder ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall nicht also für unseren Sender.
So eine Art Medienmagazin ist bei euch gefloppt, kann man sagen.
Ja, absolut, ja. Das ist so. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Obwohl wir es ja eher in Unterhaltung gepackt hatten. Also wir hatten schon von vornherein gedacht, da jetzt so ganz wirklich draußen dran zu schreiben, hier lernst du, wie du ein YouTube-Video schneidest oder wie du auf Instagram gut auftrittst oder so. Das hatten wir ganz bewusst vermieden, aber selbst so mit bekannten YouTubern hat es nicht funktioniert. Und daher haben wir den Ansatz dann geändert und eigentlich war es eine schöne Spielwiese, weil wir da in Köln statt einem Studio eine Halle angemietet hatten und in dieser Halle entstanden dann sogar neue Sets. Also der Udo Bönstrup, ich weiß nicht, ob euch der was sagt, der ist so als Comedian auf YouTube unterwegs, hat dann sein eigenes Set gezimmert bei uns, was dann in der University zu sehen war und daraus ist dann eine Udo Bönstrup Late Night Show entstanden, die dann aber nur einmal gelaufen ist, leider. Udo, falls du zuhörst, es tut mir weiterhin sehr leid.
Was wollt ihr vielleicht jetzt noch so ein bisschen ausprobieren? Was steht jetzt als nächstes auf eurer Agenda?
Ja, wir haben mit Berlin noch eine dritte WG gestartet. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, ihr seid ein reiner WG-Sender geworden. Nee, das ist nicht ganz so, weil wir schon unterschiedliche Ansätze fahren. Hier in München, das sind eher Beauty-Vloggerinnen, so wie wir das so schön sagen. Das heißt, da geht es eher um Reisen und Fitness und Ernährung, während in Berlin, da haben wir Jimmy Blue Ochsenknecht zum Beispiel mit dabei oder Tainara von Germany's Next Topmodel und die zeigen so mehr das Leben in Berlin. Die waren jetzt viel auf der Fashion Week unterwegs und so, das ist eigentlich so unser Ziel, dass wir viel mehr so hinter den Kulissen zeigen, also mehr das aufzeigen, was man vielleicht als, ich sag mal, als nicht so voll berufstätiger YouTuber erreichen kann, dass man nämlich genau da unterwegs ist hinter den Kulissen. Und das gelingt uns natürlich, indem wir Leute engagieren, die Zugang zu Shows haben oder zu Events haben, was ein Normalsterblicher vielleicht nicht hat. Und das ist so das, was wir jetzt gerade so ein bisschen ausprobieren.
Dann lass uns doch mal weggehen von dem, was ihr macht und auf das gucken, was die anderen machen. Mhm. Vor ein paar Wochen ist Funk gestartet, das junge Angebot von ARD und ZDF, haben wir ja auch intensiv drüber berichtet. Die bieten ja bewusst keinen Livestream, sondern setzen eben auf viele Marken, die im Netz quasi parallel und gemeinsam unterwegs sind. Was hältst du von diesem Ansatz, Bewegtbild für junge Menschen zu machen?
Ja, der ist schon richtig, wenn man den Auftrag hat. Das ist so der signifikante Unterschied. Ich wurde schon häufiger mal gefragt, siehst du eigentlich Funk als Konkurrenz oder so? Nein, also Florian und ich, wir verstehen uns bestens. Und der Ansatz von Funk ist ja ein ganz anderer. Der Auftrag, öffentlich-rechtlich Meinungen und bestimmte Botschaften an Jugendliche zu bringen, kann dann auch nur so funktionieren. Das ist da absolut richtig verstanden worden, indem man eben auf Facebook, YouTube und Co. unterwegs ist. Weil natürlich erziele ich da ohne weiteres höhere Reichweite. Ich wurde vor ein paar Tagen mal wieder im Haus gefragt, du Christian, haben wir auch schon 70 Millionen Videoabrufe? Nein, haben wir noch nicht, weil wir natürlich eher darauf abzielen, dass die Jugendlichen auf unsere Plattform kommen, damit wir den Inhalt, den wir produzieren, auch refinanzieren können. Dagegen ist das der Auftrag von Florians Team ja, Botschaften an möglichst viele Menschen zu bringen. Und da ist es natürlich absolut richtig, wenn er Kelly Mrs. Vlog mit einer Morningshow am Start hat. Super, könnte ich schlichtweg nicht bezahlen.
Was macht Funk deiner Meinung nach falsch?
Ja, zum einen, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass man eben getrieben ist von Zahlen, weil ich glaube nicht, dass Florian und sein Team da unbedingt so drauf achten. Ich sage immer so aus Spaß, am Ende, wenn zum Beispiel jetzt irgendwo jemand sitzt, der denkt, die AfD wäre eine super Partei und Ausländer in der Innenstadt zu verfolgen und zu verdreschen ist super. Und er würde es schaffen, über eine Sendung denjenigen davon abzuhalten, dann würde dieser eine Abruf schon sehr viel mehr wert sein als die 70 Millionen, die jetzt vielleicht erzielt wurden. Wenn ihr versteht, was ich damit meine. Also ich finde es immer ein bisschen blödsinnig, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ich finde es eigentlich Quatsch, dass die Öffentlich-Rechtlichen immer so den Quoten hinterhergieren, weil das eigentlich gar nicht nötig haben. Sie produzieren gute Inhalte und da kommt es dann wirklich auf die Botschaft an und darauf, dass die richtigen Leute das dann auch hören.
Wobei einige dann ja auch sagen, wenn es dann gar keine gucken, wozu gibt es die dann noch? Ne? Also es ist ja immer so, dass da
redet man sich so im Kreis. Aber das, ja klar, aber das, also das lässt sich ja ewig diskutieren. Das ist so,
Dann lass uns doch mal über das TV an sich reden. Also vielleicht so ein bisschen visionieren, steckt ja ein bisschen im Namen drin. Ich finde es spannend, dass ihr ja auch die Möglichkeit habt, gerade sehr viel auszuprobieren, Dinge mal anders zu machen. Was glaubst du, was passiert, wenn die junge Generation, die jetzt so gerade mit dem Smartphone oder Generation Selfie in das Alter kommt, was jetzt die Leute haben, die mit dem TV groß geworden sind. Wird es das TV dann, wie wir es heute kennen, noch geben?
Naja, TV als TV-Gerät, weil das mischt man ja immer so zusammen. Ne? Man sagt immer TV gleich TV-Gerät an der Wand plus lineares Signal. Ich glaube, diese Verbindung ist dann mehr, die wird mehr und mehr obsolet sein, weil einfach Fernseher nur noch eine Folie sind, die man an die Wand klatscht oder sowas. Ein lineares Signal glaube ich schon noch, dass davon sehr viele existieren werden. Die Frage ist nur, ob das lineare Fernsehen im Sinne von, da sind 70 verschiedene Kanäle und die strahlen aus. Ja, ich glaube, auch die wird es sogar noch geben, aber es wird darüber hinaus, glaube ich, auch ganz viele Playlists geben. Wenn man mal auf den Radiomarkt schaut, der ist da ja so ein bisschen weiter. Da habe ich jetzt letzte Woche wieder gelesen, es gibt mittlerweile 10.000 Webradio- und Audio-Stream-Angebote. Und ich glaube, davon sind so 2.500 Webradiostationen richtig mit kuratierten Programm und nicht nur einfach Playlist. Ich glaube, darauf wird es irgendwie auch so ein bisschen hinauslaufen, dass auch irgendwann sogar Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime anfangen, auch wieder lineare Streams zu produzieren, die über Recommendation Engines funktionieren und glaube ich, so könnte Fernsehen aussehen. Ich glaube, es wird auch weiterhin Lagerfeuerfernsehen, wie Ich bin ein Star, holt mich hier raus geben. Das ist einfach live und Event und da muss man mit allem Mann vorm Fernseher sitzen. Aber klar, für viele Inhalte gilt das dann auch nicht mehr. Da muss ich dann nicht unbedingt auf vorsitzen, sondern kann mich auch selbst entscheiden, schaue ich einfach mal 5 Folgen am Stück am Abend oder jeden Abend.
Wenn wir jetzt mal den Blick tatsächlich auf die ganze Branche gerichtet lassen, losgelöst von deiner konkreten Arbeit bei RTL 2, macht das Fernsehen, was immer das auch genau sein mag, genug, um sich fit für die Zukunft zu machen?
Ja, schwierig. Also,
das deuten wir jetzt nein.
Ja, Also meine Frau, die ist Rechtsanwältin, die sagt immer, es kommt darauf an. Und ich glaube, da ist es da auch die richtige Antwort. Es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Es gibt einzelne Sender, die sicherlich eher auf Absicherung setzen, also die Zukunft möglichst versuchen, noch so weit zu verzögern, wie es geht, weil man einfach weiß, da ist man in einem sehr, sehr guten Geschäftsfeld aktiv.
Magst du Namen nennen an dieser Stelle?
Ah, schwierig. Wir selbst probieren als kleinerer Sender natürlich viel aus. Wenn man jetzt mal nach Unterföhring schaut, ProSiebenSat.1, da denke ich manchmal, die produzieren Fernsehen noch, um ihre anderen Geschäftsfelder zu bewerben, weil die natürlich total aktiv sind in anderen digitalen Geschäften oder auch im Versandhandel und so. Ja, man sieht das so in der Kooperation von ProSieben und Zalando. Da ist dann die Frage, wird Big Bang Theory noch gesendet, um Schuhe zu bewerben, oder werden Schuhe beworben, um Big Bang Theory zu senden? Das weiß man nicht so genau. Ist ein bisschen übertrieben, aber falsch ist das sicherlich auch nicht. Ne? Doch ich glaube schon, dass so durch die Krise, die auch in der Printbranche ja noch immer zu spüren ist, dass dadurch die Fernsehsender etwas früher aufgewacht sind. Da hatte man so eine Art warnendes Beispiel. Und das glaube ich schon. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es deswegen einfacher wird, weil man früher das erkennt. Denn wenn wir mal draufschauen auf den globalen Markt, dann sind wir dann doch alles wieder nur kleine Lichter. Selbst ein großer Sender wie RTL ist dann gar nicht so groß. Der ist in Deutschland natürlich riesengroß und als Tochter von Bertelsmann natürlich auch global sehr groß. Aber an sich sendet man natürlich nur Inhalte, die man hier produziert für den deutschen Markt, während Netflix Gilmore Girls neu produziert und das dann einfach weltweit ausstrahlt. Das ist schon auch ein Wechsel, der, glaube ich, erst in den nächsten Jahren so richtig durchschlägt, der uns dann erst so richtig bewusst wird. Man darf nicht vergessen, Netflix hat mittlerweile 96 Millionen Kunden, die zahlen. Das ist schon mal eine Hausnummer.
Mehr als Einwohner Deutschland hat.
Ja.
Spannende Zeiten kommen auf uns zu. Und ich würde mich total freuen, wenn wir das vielleicht mit ein bisschen Abstand nochmal vertiefen und gucken, was hat sich entwickelt. Christianina war heute bei uns von RTL 2. Wir haben uns den jungen Ableger RTL 2 U angeschaut. Danke für den Besuch.
Sehr gerne. Gerne wieder.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das einzige Medienmagazin mit einer Anti-Fake-News-Taskforce. Und wir wollen hier Hype von Substanz trennen.
Letzte Woche der Auftakt zu unserer Serie. Und ich muss sagen, danke für eure Mails. Ihr habt uns tolle, spannende Themenvorschläge geschickt. Die spielen zum Teil in Hessen, in Osteuropa, nicht nur in Amerika. Richtig spannend.
Heute schauen wir aber nochmal in die USA. Da liefert die Realität ja schon von alleine die absurdesten Geschichten. Stichwort alternative Fakten.
Kurze Erinnerung, es ging um die Zahl der Anwesenden bei Trumps Amtseinführung. Eine Beraterin von Trump, die verteidigte seinen Pressesprecher, er habe nicht gelogen, sondern ganz einfach alternative Fakten präsentiert.
Ja, und da haben dann selbst altgediente Hardcore-Politikjournalisten verblüfft auf diese Wortschöpfung geblickt. Im Journalismus, da meinen wir ja, Fakten sind Fakten und daran gibt es auch nichts zu deuten. Genauso wie man presserechtlich Meinung von falschen Tatsachenbehauptungen unterscheidet.
Ja, aber wenn man das mal so durch die Brille der Sprachwissenschaft sich anschaut, dann ist das gar nicht so einfach. Fakten können durchaus auch was Subjektives an sich haben. Das lassen wir uns jetzt mal erklären von Professor Peter Schlubinski. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Sprache, unterrichtet an der Uni Hannover und ist jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Herr Schlubinski.
Ich wünsche einen guten Abend.
Warum ist das denn mit dem Begriff Fakten nicht ganz so einfach?
Ja, das ist ganz schwierig und es gibt eine lange Geschichte, 2500 Jahre Sprachphilosophie im Prinzip. Wenn wir über Fakten reden und auch über die Bewertung von Fakten und die sprachliche Einordnung, muss man vielleicht erstmal zweierlei klarstellen. Zum einen, wenn wir etwas behaupten, erheben wir einen Wahrheitsanspruch und zum zweiten spielt sowas wie Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit eine Rolle. Wenn wir jetzt mal uns der Wahrheit zuwenden, dann können wir natürlich Fakten überprüfen und in diesem Fall könnte man ja sagen, okay, wir zählen jetzt einfach mal nach und verifizieren dann oder überprüfen dann, also ob dieses Faktum stimmt oder nicht. Nun liegt das Ereignis in der Vergangenheit, jetzt muss man auf Fernsehbilder zurückgreifen, dann kann man natürlich sagen, was wählt man aus, welche Kameraperspektiven werden eingesetzt, welche Orte werden berücksichtigt. Es ist also immer gar nicht so einfach, die Fakten zu überprüfen und das hängt wiederum zusammen, also mit der Sichtweise und oder dem Blickwinkel, den man auf Fakten hat. Und auch durch die Sprache haben wir also bestimmte Sichtweisen und Blickwinkel auf Sachverhalte und das prägt sozusagen auf der einen Seite unsere Wahrnehmung, auf der anderen Seite können wir damit auch die Wahrnehmung anderer prägen.
Wenn wir davon mal übergehen zu dem Begriff, den wir gerade schon genannt haben, alternative Fakten, was war da Ihr erster Gedanke, als Sie den gehört haben?
Ja, also ich fand das in diesem Zusammenhang, fand ich das lächerlich. Also wenn man über alternative Fakten überhaupt nachdenkt, dann eigentlich in diesen Fällen, dass wir irgendwie etwas beobachten oder eine Hypothese haben. Wir haben unterschiedliche Experimente und die Experimente liefern unterschiedliche Fakten. In diesem Fall ging es ja ganz klar darum, dass Trump eine eigene Sichtweise auf die Fakten hat, dass er aus einem persönlichen Grund heraus, er ist beleidigt, er fühlt sich nicht genug gewertschätzt oder was auch immer, aus einer subjektiven Befindlichkeit heraus sozusagen eine andere Sichtweise hat und diese Sichtweise also kommunizieren wollte.
Man könnte ja auch sagen, ist eigentlich nur ein wohlklingenderes Wort fürs Lügen, oder?
Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er da gelogen hat. Also bei der Lüge sagt man dann bewusst die Unwahrheit. Ich habe manchmal den Eindruck, dass er tatsächlich auch das glaubt, was er sagt. Was auch nichts entschuldigt.
Aber wenn man sich auch mal so anschaut, wie er spricht, zum Beispiel die Rede vielleicht bei seiner Amtseinführung, er twittert ja munter weiter. Was fällt Ihnen bei seiner Sprache auf, bei der er sich so bedient?
Ja, also auffällig ist natürlich zum einen, also der aggressive Stil, dann, dass die Reden von ihm extrem appellativ sind und nicht rational argumentierend. Also das heißt, also er gibt sehr viel subjektive Bewertungen, also appelliert an den Hörer, also an bestimmte Ideologien, also die er voraussetzt bei seinen Hörern, dass er bestimmte seine Rede an Gefühle adressiert. Also es ist wirklich, also eher in Richtung Propaganda, denn in Richtung Argumentation.
Wenn man jetzt aber an den Weg umgekehrt denkt, also wenn man mit Trump sich auseinandersetzt, müsste man dann eigentlich diese gleiche Art der Sprache wählen, um bei ihm überhaupt durchzudringen? Da stelle ich mir jetzt gerade Angela Merkel vor, die versucht, sich auf dieses Sprachniveau zu begeben.
Ja, ich persönlich habe den Eindruck, dass es sehr schwer ist, also bei ihm durchzudringen, also weil er offensichtlich rationalen Argumenten also nicht so zugänglich ist, aber ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, also in die Art und Weise oder in die Art und Weise in den Diskurs einzutreten, wie er das tut. Aber mal grundsätzlich glaube ich, wenn wir jetzt mal Trump nehmen oder aber auch also den hier Pegida-AfD-Diskurs und so weiter, dass es überhaupt nicht sinnvoll ist, also in gleicher Art und Weise also zu reden, wie die Demagogen und Propagandisten es tun.
Wir haben ja auch gerade die große Diskussion rund um Fake News. Was halten Sie denn von diesem Begriff und von der Diskussion?
Na gut, Fake News sind ja, ist ja im Prinzip, also wenn man es jetzt im politischen Kontext sieht, gezielte Desinformation. Und was das wirklich ja Traurige einerseits, aber auch das Gefährliche ist, dass das ja ein immer stärkeres systematisches Mittel der Kommunikation geworden ist. Also Stichwort Russland, wir sehen es eben in den USA, der Wahlkampf der AfD 2017 soll ja auch entsprechend gestaltet werden. Also hier entwickelt sich etwas, also wo überhaupt nicht mehr eine Orientierung an der Wahrheit stattfindet, sondern wo tatsächlich also das Lügen und das bewusste Desinformieren also eigentlich zu einer kommunikativen Strategie erhoben wird und diese wird sozusagen als selbstverständlich, als Normalfall dargestellt und verkauft.
Sagt Professor Peter Schlubinski, er ist Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Sprache.
In der heutigen Ausgabe unserer Anti-Fake-News-Taskforce, da haben wir uns der Diskussion aus sprachwissenschaftlicher Sicht mal genähert.
Und das war auch schon wieder Was mit Medien für diese Woche. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe natürlich wieder. Kommenden Donnerstag wieder 20 Uhr hier bei D-Radio Wissen. Und bis dahin wünschen Herr Pell und ich euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.